NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Vielleicht haben Sie es gesehen in den vergangenen Tagen. Plakatkampagnen. 23.000 Worte, 75 Jahre, eine Freiheit. Das ist Anlass zu feiern, aber auch kritisch zu diskutieren. Wir sprechen über 75 Jahre Grundgesetz. 19 Grundrechte hat das Grundgesetz. Wir können hier nicht alle Bereiche diskutieren, aber wir versuchen, viele Aspekte mitzudenken. Und ich begrüße ganz herzlich die Gäste des heutigen Abends bei mir im Studio. Mareile Ide, Ex-FDP, jetzt bei den Grünen, Politikberaterin und Influencerin aus Hannover. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sehr herzlich begrüße ich auch Thomas Mann, Professor für Verfassungsrecht an der Uni Göttingen.
Herzlichen Dank.
Und schönen guten Abend auch Ulrike Kannengießer, ehemalige Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Und sie leitet Demokratiekurse für Geflüchtete. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und in Wien ist uns zugeschaltet, ganz herzliche Grüße zu Hasnain Kasim, Spiegelredakteur, lange Jahre Journalist und Autor.
Hallo, guten Abend.
Mein Name ist John Mendrala und zur Einstimmung ins Thema haben wir den Experten für niedersächsische Demokratiegeschichte getroffen. Nämlich den Historiker Professor Hans-Karl Hauptmeier, langjähriger Leiter des Niedersächsischen Landesarchives und Emeritus der Uni Hannover.
Was lange als Stunde Null galt, ist längst überholt. Auch wenn die Führung des NS-Staates verhaftet, auf der Flucht oder tot war, einiges der Ideologie lebt auch nach 1945 weiter. Nicht nur in den Köpfen, sondern auch in Staat, Verwaltung und Gesellschaft. Für Professor Hans-Karl Hauptmeier, lange Zeit Historiker des Niedersächsischen Landesarchivs und an der Uni Hannover, braucht es mehr, um auf deutschem Boden eine Demokratie entstehen zu lassen.
1948 waren noch viele Männer in russischer Kriegsgefangenschaft. Die letzten kamen 1955 zurück. Meine Mutter war traumatisiert von den Bombenangriffen. Wenn sie eine Sirene hörte, dann geriet sie völlig aus der Fassung. Dieser psychische, zerstörte Zustand wurde von den Alliierten aber auch bewusst gepflegt, indem nämlich die deutsche Bevölkerung erinnert wurde, zu welchen brutalen Taten etliche Menschen fähig waren und wie viele gefolgt sind. Kollektives Beschweigen, kommunikatives Beschweigen. Sonst hätte man nicht wieder zusammenkommen können.
Im Jahr der Währungsreform 1948 und dem verfassungsgebenden Konvent auf Herrenchiemsee mit Ende des Jahres wird auch Hauptmeier in Hannover geboren. Am 23. Mai 1949 wird dann das Grundgesetz verabschiedet. Die Bundesrepublik tritt als Rechtsnachfolger des sogenannten Großdeutschen Reiches ein schweres Erbe an. Die Erinnerungen an die Kindheit in der Nachkriegszeit prägen Hauptmeier bis heute.
Ich bin in Hannover-Dören aufgewachsen, in Häusern, die in den 20er Jahren gebaut worden waren, und blickte auf teilzerstörte Häuser des späten 19. Jahrhunderts. Und während meiner Kindheit wuchs allmählich diese Lückenlandschaft mit freiem Durchblick mehrere hundert Meter weit zu.
Die Geschichte der niedersächsischen Demokratie beginnt allerdings nicht erst mit der Gründung der Bundesrepublik, sondern bereits ein gutes Jahrhundert zuvor, weiß Historiker Hauptmeier.
Es gab Erinnerungen an 1848, das Frankfurter Parlament, und die Zeit, die auch in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Städten durchaus ja liberale und Freiheitsbewegungen gab. Und gerade den Juristen waren diese demokratischen Traditionen bewusst. Und sie sollten eingefügt werden in diese neue Verfassung, und sie wurden eingefügt.
Ein Ziel, die neue Demokratie nicht nur föderal organisieren, sondern wehrhaft machen.
Die größere Zahl der Angehörigen des Parlamentarischen Rates hatten politische Erfahrung aus der Weimarer Republik und gehörten zu denjenigen, die sagten, so etwas darf nicht wieder passieren wie das, was wir erlebt haben.
Dazu nimmt das neu gegründete Bundesland eine Schlüsselrolle und Scharnier ein, denn ein Großteil der sich bald abzeichnenden innerdeutschen Grenze verläuft durch Niedersachsen.
Niedersachsen hat erst einmal sehr viele heimatvertriebene Flüchtlinge aufgenommen, über 2 Millionen. Friedland, daran kann man erinnern, das Grenzdurchgangslager, auch der Ort, an dem zunächst einmal heimkehrende Kriegsgefangene empfangen wurden, mit Marienthal bei Helmstedt, wo sehr viele Heimatvertriebene aus den an Polen übertragenen Gebieten angekommen sind, die innerdeutsche Grenze. Niedersachsen hat eine über 400 Kilometer lange Grenze zur sowjetisch besetzten Zone und hat deshalb auch die deutsche Teilung unmittelbar in Härte erlebt. Deshalb musste eine Zonenrandförderung geschehen.
Heute, 75 Jahre später, ist Deutschland wieder vereinigt und eine stabile und gewachsene Demokratie.
Ich bin in dieser Republik groß geworden und ich halte sie für einzigartig und gut in der deutschen Geschichte. Und deshalb glaube ich, dass dieses Grundgesetz eine so hohe Qualität hat, dass es vor anderen Schriftstücken unserer Geschichte stehen darf.
Ja, ein langer Weg zur Demokratie, wenn man so will. Frage an meine Gäste, welche Erinnerungen, welche persönlichen Beziehungen haben Sie denn zum Grundgesetz, Frau Ide?
Naja, ich komme erstmal aus einem Juristenhaushalt. Mein Vater ist Rechtsanwalt und Notar und ich bin deswegen eigentlich schon als kleines Kind immer wieder mit juristischen Sachverhalten, aber selbstverständlich auch mit dem Grundgesetz in Kontakt gekommen und habe mich nach dem Abitur dann auch entschlossen, selbst Jura zu studieren. Ich gehöre, das passt ja wunderbar ins Parteiklischee, zu denjenigen, die ihr Studium dann abgebrochen haben, kurz vor dem ersten Staatsexamen, um den Weg mehr so ins in die Medienlandschaft zu finden. Ja, aber das Grundgesetz hat mich natürlich im Studium noch mal intensiver begleitet, als das in der Kindheit der Fall war. Und ich fand es sehr gut und ich habe sehr gerne studiert, was da drin steht.
Ich frage Herrn Kasim einmal in Wien. Wie war das bei Ihnen? Nur die Erinnerung an das kleine Büchlein im Schulunterricht?
Nein, überhaupt nicht. Sondern das Erste war in meiner Kindheit, ich bin in einem Dorf namens Holland-Schwielenfleet groß geworden, direkt an der Elbe. Und Anfang der 80er Jahre, da war noch Helmut Schmidt Bundeskanzler, da gab es so eine Diskussion im Dorf, weil Schmidt 20 Jahre zuvor, 62, als, ich glaube, der war Innensenator von Hamburg, damals bei der Flutkatastrophe, die eben auch das alte Land in Niedersachsen betraf, aber auch Hamburg, die Bundeswehr gebeten hat zu helfen. Und das war natürlich nach damaliger Rechtslage nicht möglich und das war vor allen Dingen ein Verfassungsbruch, ein Verstoß gegen das Grundgesetz, aber er kannte als Sicherheitspolitiker die Generäle, rief die an und die machten das dann auch. Und der hat später, als er dann Kanzler wurde, hat er in seiner Kanzlerschaft erzählt, dass der da bewusst gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Und ich erinnere mich als Kind, dass bei uns im Dorf darüber diskutiert wurde, ob das in Ordnung ist und dass so jemand also Kanzler ist. Und dann sind so Sprüche in Erinnerung geblieben, dass es immer hieß, naja, der ist ja eigentlich ein guter Mann und ein guter Politiker, nur an der falschen Partei. Das war so eine eher konservative Gegend. Und das Thema Verstoß gegen das Grundgesetz, das war immer ein Thema.
Herr Mann, Sie als Verfassungsrechtler haben natürlich im Alltag damit zu tun, aber persönlich, welche Erinnerungen haben Sie?
Natürlich, die beruflichen Eindrücke überlagern das so ein bisschen, aber wenn ich persönlich überlege, habe ich die Vorteile des Grundgesetzes schätzen gelernt bei einer Abiturientenfahrt nach Prag, wo wir eine Klasse aus Ost-Berlin kennengelernt haben. Und die ganz begierig sich von unseren Freiheiten haben erzählen lassen. Also die Möglichkeit, in ein anderes Land zu reisen und das beliebig auszusuchen und dahin zu fahren. Und erst da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass unsere Ordnung im Grundgesetz eben diese Freiheiten ermöglicht, die die anderen damals eben noch nicht hatten in der DDR.
Ja, Freiheit, ein Grundrecht, was uns auch heute häufiger begegnen wird. Wie ist es Ihnen ergangen, Frau Kangenließer?
Ja, also in der Schule haben wir das Grundgesetz, glaube ich, gar nicht durchgenommen. Das ist damals noch kein Thema gewesen. Aber im Studium habe ich das natürlich auch gerne ja studiert und der Kommentar Mounts Dürich hat mich begleitet, bis ich also jetzt vor kurzem erst überhaupt mitgekriegt habe, dass der Autor Mounts ein alter Nazi war. Aber das wusste damals keiner und hat auch keiner kommuniziert.
Auch ein langer Weg zur Selbstvergewisserung, wie das Grundgesetz entstanden ist. Und wir haben natürlich auch den Niedersächsern und Niedersachsen die Frage gestellt in den vergangenen Tagen, was bedeutet Ihnen das Grundgesetz? Und wir waren für Sie unterwegs von Stade bis Göttingen, von Hannover über Osnabrück nach Oldenburg.
Ist das ein Anlass zur Freude und wenn ja, warum?
Ich denke schon, auf jeden Fall, weil es ja eben den Frieden sichert und finde ich schon wichtig, auf jeden Fall, klar.
Ich freue mich über das Grundgesetz. Das ist eine Demokratie hier in Deutschland, die haben wir im ganzen westlichen Raum überhaupt nicht zur Verfügung.
Ich bin DDR-Kind und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt wichtiger denn je.
Sehr viel. Also es steht ja auch für unsere Grundwerte und sorgt dafür, dass jeder hier frei und gleichberechtigt leben kann.
Die Verfassung ist auf jeden Fall wichtig, gar keine Frage. Ob es ein Anlass ist zu feiern, ja. Kann man so sagen, doch, würde ich sagen, ja.
Das Recht zu wählen, das ist, leider schlägt das manch einer aus, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen wählen. Das ist sehr schade.
Auf jeden Fall die Meinungsfreiheit, ganz, ganz wichtig. Versammlungsfreiheit und ich sag mal, all das, was uns eine Stütze gibt, ein Gerüst gibt, um hier das auszuleben, was eigentlich der Natur des Menschen entspricht. nämlich sich frei zu entfalten.
Gerade Artikel 1 ist ja auch was Einzigartiges in der Welt, glaube ich, dass das so an erster Stelle steht und präsent ist und für alle Menschen gilt und nicht nur für die Deutschen.
Aber es ist natürlich so selbstverständlich auch im Alltag.
In der Schule haben wir eigentlich nicht drüber geredet, aber ich finde auch, Demokratie bedeutet nicht nur in Osnabrück was, sondern eigentlich in ganz Europa.
Auf jeden Fall einen Grund zu feiern, weil es nicht selbstverständlich ist und weil es gerade in dieser Zeit wichtig ist, daran zu erinnern, was wir haben und was es zu erhalten gilt.
Total wichtig. Vielleicht sogar ein gesetzlicher Feiertag, würde ich vorschlagen.
Demokratie, Freiheit, ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber ich begehe nicht offiziell mit meiner Familie diesen Geburtstag von 75 Jahre Demokratie. Das ist mir jetzt gerade gar nicht bewusst gewesen.
Ja, das ist das Beste, was es gibt.
Das ist das Wesentliche hier in Deutschland, ne? Und sollte auch in Europa überall gelten.
Also zum Grundgesetz gibt es also bei vielen ein ja, unverkrampftes, freundliches Verhältnis. Das gilt für die beiden anderen Symbole nicht so sehr oder nur eingeschränkt, also die Nationalhymne und die Bundesflagge Schwarz-Rot-Gold. Warum ist das so? Denn eigentlich sind ja sowohl Flagge als auch Hymne, die stammen ja aus der Demokratiebewegung des Vormärz von 1848. Wie geht Ihnen das, Frau Kangießer?
Ja, also wir haben früher am Tag der Deutschen Einheit immer auf dem Marktplatz gestanden und die Hymne gesungen. Und im Laufe der Jahre ist mir das immer komischer vorgekommen. Und heute, ich kann natürlich die dritte Strophe auswendig, aber ich kann auch die Melodie, aber ich würde die freiwillig nicht mehr singen.
Herr Kasim, wie geht Ihnen das? Symbole?
Ich persönlich habe mit allen dreien kein Problem und war ja viele Jahre bei der Bundeswehr als Offizier. Da wurde die Nationalhymne gesungen, da wurde die Flagge gegrüßt. Ich war bei der Marine, also beim Betreten eines Schiffs begrüßt man die Flagge. Das fand ich immer am Anfang ein bisschen befremdlich, wenn man auf der Stelling, wenn man auf das Schiff raufgeht oder runtergeht, sich einmal hinstellt und so einen militärischen Gruß macht zur Flagge hin, also ein Stück Stoff grüßt. Das fand ich am Anfang seltsam, aber habe dann gelernt, das steht ja für etwas. Es steht für unser Land, für unsere Form des Lebens und das fand ich dann auch in Ordnung. Ich verstehe aber, dass es befremdlich ist, weil gerade diese beiden Dinge, Flagge und Nationalhymne, doch eine Zeit lang äußerst missbraucht wurden und Symbol für Nationalismus waren und dass wir bei der Nationalhymne eben immer noch die gleiche Melodie haben, zwar von Haydn komponiert, aber die dann ja auch wirklich missbraucht wurde durch die erste Strophe dann. Das ist schade, man hätte da 1990 was Neues machen können. Aber ich kann nachvollziehen, dass diese beiden Symbole nicht ganz so auf Wohlwollen stoßen wie das Grundgesetz.
Ja, Professor Thomas Mann als Verfassungsrechtler, wie schauen Sie da drauf?
Also ich würde bedingt zustimmen. Bei der Flagge ist es ja so, wie Sie schon gesagt haben, dass sie aus den Befreiungskriegen, Napoleon kommt, dann als Symbol im Vormärz war. Das Kaiserreich hat dann die andere Flagge gehabt und erst in Weimar ist sie wieder gekommen und die Nationalsozialisten haben die dann letztlich verdrängt durchs Hakenkreuz. Also dass die Flagge das Schwarz und Gold belastet, das sehe ich so nicht und von daher ist das auch durchaus ein relevantes Symbol. Bei der Hymne ist es natürlich anders. Also Ebert hat die 1922 zur Nationalhymne gemacht in der Weimarer Zeit und in der NS-Zeit ist dann ja nur die erste Strophe gesungen worden und dann kam dieses Horst-Wessel-Lied danach und wir haben dann, also insofern stimmt das natürlich, das ist belastet und insofern haben wir immer Vorbehalte gehabt, aber anders als die Flagge zum Beispiel, die im Grundgesetz drin steht, steht die Hymne da nicht drin und wir haben die aufgrund eines Briefwechsels von Adenauer und Heuss, die sich verständigt haben, dass eben das Lied der Deutschen dann 1952 wieder zur Nationalhymne wird, aber nur die dritte Strophe gesungen wird. Und ähnlich war es dann nach der Wiedervereinigung mit einem Briefwechsel von Kohl und Weizsäcker, die dann aber entschieden haben, dass nur die dritte Strophe offizielle Hymne ist und damit der Abstand zu der ersten Strophe gegeben ist, sodass also die Hymne durchaus belastet ist. Die Flagge, das sehe ich nicht so, aber das Grundgesetz natürlich vollkommen unbelastet ist und insofern ist die Identifikation da größer.
Wie geht Ihnen das, Frau Ide, die Identifikation auch am höchsten mit dem Grundgesetz?
Ja, das in jedem Fall. Und jetzt haben wir gerade sehr viel Historisches zur Genese der beiden angesprochenen Symbole gehört. Ich glaube aber, dass es so im Lebenspraktischen tatsächlich ja auch etwas gibt, das einem entweder beides näher stehen lässt oder entfernter. Und wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, ist auch noch gar nicht so lange her, 2006, glaube ich, hatte ein Großteil der Bundesrepublik ein relativ unverkrampftes Verhältnis, sowohl zur Hymne als auch zur Flagge. Flagge, nämlich als das Sommermärchen bei der Fußball-Weltmeisterschaft geschah. Und ich glaube, dass durch die Entwicklung politisch, also dass es in manchen politischen Spektren und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit wieder so eine höhere Tendenz zu Nationalismus gibt und von diesen Playern auf dem politischen Feld natürlich diese Symbole auch vereinnahmt werden. Ich glaube, das führt dazu, dass man automatisch wieder eine höhere Distanz dazu entwickelt, obschon natürlich beides an sich ganz grundsätzlich auch durch die Verknüpfung mit dem Grundgesetz eigentlich erstmal unbedenklich ist. Aber ich glaube, die politischen Realitäten können da durchaus Distanz schaffen und das empfinde ich auch heute so.
Wir bleiben noch ein wenig geschichtlich, nämlich als im Herbst 48 zunächst der Parlamentarische Rat zusammenkam, um das Grundgesetz auszuarbeiten, da waren immerhin 4 von den 65 Delegierten weiblich und im Grundgesetz steht ja auch die Gleichberechtigung der Geschlechter festgeschrieben, doch an der Umsetzung da hapert es bis heute. Wir haben daher Niedersachsens Experten für dieses Thema getroffen. Ja, Sie haben richtig gehört, es ist ein Mann.
Ein Rennrad steht im Büro von Philipp Köker. Der promovierte Politikwissenschaftler an der Leibniz-Uni Hannover ist Niedersachsens Gleichstellungsexperte, zumindest wenn es um die wissenschaftliche Analyse dieses Themas geht. Und er weiß, die Entwicklung geht eher im Schneckentempo. Und obwohl das Grundgesetz recht eindeutig ist, was die Gleichstellung von Mann und Frau anbelangt, lässt der Vollzug auch nach 75 Jahren weiter auf sich warten.
Elisabeth Selbert, die wir heutzutage groß feiern als einer der Mütter des Grundgesetzes, wurde von der SPD in Hessen gar nicht vorgeschlagen, obwohl sie da Mitglied des Landtags war und es später nur über die SPD Niedersachsen in den Parlamentarischen Rat gelangt. Nachdem sich eine Mitarbeiterin des SPD-Vorsitzenden Schumacher dafür stark gemacht hatte, in der Sorge, dass es möglicherweise gar keine Frauen im Parlamentarischen Rat geben würde.
Aber wie konnte es dazu kommen? Wie weiblich ist das Grundgesetz mit immerhin 4 Gründungsmüttern von 65 Parlamentariern? Politologe Köker.
Ja, ich denke, Herrn Chiemsee beschreibt es hier sehr gut, denn dort waren keine Frauen vertreten. Als der erste Entwurf des Grundgesetzes besprochen wurde, zumindest die groben Leitlinien.
Auch heute ist der Politikbetrieb alles andere als einladend für viele Frauen. Politikwissenschaftler Philipp Köker kennt genügend Studien.
Wir haben immer noch weniger als die Hälfte der Sitze in den meisten politischen Gremien Frauen besetzt. Es ist immer noch ein sehr männerdominierter Politikbetrieb. Denn tatsächlich, um diese Gremien auch zu besetzen, muss man nun auch auf qualifizierte Frauen zugehen, sie für Politik begeistern. Und diese Frauen sind definitiv vorhanden. Allerdings muss man dann auch alte Strukturen vielleicht überdenken.
Laut Statistischem Landesamt haben Frauen im Jahr 2022 in Niedersachsen pro Woche durchschnittlich 8 Stunden und 42 Minuten mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer. Pro Tag waren das somit knapp 1 Stunde und 15 Minuten. Für Experte Köker sind die Ursachen klar.
Immer noch ist es so, dass Frauen Großteil der Haus- und Erziehungsarbeit übernehmen. Und möglicherweise gar nicht deswegen in der Lage sind, bestimmte Angebote oder Rechte in Anspruch zu nehmen.
Auch die deutsche Wiedervereinigung hätte einen Anlass gegeben, die Geschlechterrollen neu zu definieren oder weiterzudenken. Doch diese Gelegenheit sei verstrichen, sagt Wissenschaftler Köker.
Auch in der DDR wurden Tätigkeiten im Haushalt, in der Betreuung von Kindern oder von Angehörigen überdurchschnittlich stark von Frauen wahrgenommen. Man hat möglicherweise es verpasst, hier einige der guten Aspekte beizubehalten, nämlich die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung von Frauen durch eben Angebote wie Ganztagskinderbetreuung mit hinüberzunehmen. Gleichzeitig hat man sich möglicherweise nicht genügend damit auseinandergesetzt, dass es auch in der DDR tatsächlich Probleme gab in der Gleichstellung.
Die vollständige Gleichstellung ist noch ein weiter Weg, aber es gibt Ansätze.
Eine vollständige Gleichberechtigung muss nicht unbedingt so aussehen, dass wir auf jeder Ebene gleich viel Männer und gleich viel Frauen haben, sondern möglicherweise auch Mischverhältnis, mal an der einen Stelle mehr Männer, an der anderen Stelle mehr Frauen.
Bis dahin gilt wohl auch vorerst das Bonmot, das Volksschauspielerin Heidi Kabel einst prägte. Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn gelegentlich auch eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufrücken kann.
Ja, strukturelle Probleme in der Politik, sagt der Experte Philipp Köker. Frau Ide, Sie als Politikberaterin, wie haben Sie das denn erlebt? Klüngelei und Männerbünde aller Orten?
Ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man sich in der Politik und bei wem bewegt. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen und das jetzt irgendwie auf Parteiebene diskutieren. Ich glaube, dass das Abbild der Gesellschaft sich im gesamten politischen Bereich wiederfindet. Und das, was wir, glaube ich, häufig feststellen, ist, dass sich viele, und ich muss das jetzt leider sagen, Männer darauf zurückziehen, dass die Gleichberechtigung ja nun mal im Grundgesetz drin steht. Und was im Grundgesetz steht, ist dann quasi aus deren Wahrnehmung heraus dann auch tatsächlich gelebte Realität. Das ist aber eben nicht der Fall. Und wir brauchen, um das Versprechen des Grundgesetzes in dem Fall auch tatsächlich einzulösen, vor allem Hilfe und Reflexion von den männlichen Teilnehmern in dieser Gesellschaft, die sich versuchen, ein bisschen in die Rolle von Frauen hineinzuversetzen und vielleicht eben zu sehen, dass viele Dinge, die für Frauen relevant sind, immer noch vielfach von Männern dominiert entschieden werden. Und das ist, glaube ich, eben ein Problem, wo es schon losgeht. Insgesamt ist es sehr komplex. Wir haben gerade auch gehört, dass die Rolle der Frau, also die Erziehungsarbeit und so weiter, das sind alles so lange über Jahrtausende gewachsene Strukturen, die wir vorfinden. Und wir brauchen da natürlich ja weiter viel Arbeit und Unterstützung, vor allem von den Männern.
Ich frage auch nochmal Frau Kannengießer, Sie waren lange Gewerkschaftssekretärin. Auch da ist vielleicht von Gleichberechtigung nicht immer viel zu spüren gewesen. Wie war das in der Gewerkschaftsarbeit?
Ja, ich möchte da nicht so direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es ist natürlich so, ich habe Seminare gemacht zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und es waren überwiegend männliche Teilnehmer da. Und die fragten dann immer, ey, kann das eine Frau? Wieso macht eine Frau so ein Thema? Und hinterher waren sie doch ganz erstaunt, die kann das. Aber es gibt natürlich noch andere Themen. Ich habe mich im Zuge meiner Demokratieseminare ein bisschen mit den Programmen der Parteien beschäftigt. Und wenn dann gefordert wird, die Ausländer, die hierher gekommen sind, die Flüchtlinge, die müssen respektieren, dass in Deutschland Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Punkt um. Und das sagt eine christlich-demokratische Partei. Also manchmal muss man auch erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor man andere erziehen will.
Wir lernen jetzt zumindest schon mal eine Frau kennen, die sich schon seit den 1970er Jahren stark gemacht hat und ihre demokratischen Freiheitsrechte in Anspruch genommen hat und manchmal vielleicht sogar ein wenig überspannt hat. Und die haben wir in Stade getroffen.
Von außen sieht das Kraftwerk in Stade noch fast unversehrt aus, aber es ist nur noch die Hülle. Die markante Kuppel reckt sich noch immer in den Himmel, die Brennstäbe aber sind schon lange abtransportiert. Seit mehr als 20 Jahren ist es nicht mehr am Netz. Am Werkstor überwachen Kameras jeden Schritt. Genau hier verbrachte auch Veronika Kähler unzählige Tage ihres Lebens.
Da haben wir dann uns da vorgesetzt, den Eingang blockieren. Ja, das war Gewalt. Und da gab es auch schon diese frechen Leute, die, nachdem sie weggetragen worden waren, wieder hingesetzt haben und sich eingehakt haben. Nicht? Aber das kam natürlich für uns nicht in Frage. Wir hatten ja Blumen mit für alle.
Die heute 87-Jährige stand über Jahrzehnte an der Spitze der Anti-Atomkraft-Bewegung hier im Landkreis Stade. Nicht immer stieß das auf Gegenliebe. Sowohl in der Schule, in der Veronika Kähler als Lehrerin arbeitete, als auch zu Hause.
Also das Wegtragen vom Atomkraftwerk, das war meinen Töchtern peinlich. Jedenfalls, da war das Bild in der Zeitung. Der Schulrat angerufen, ob ich ihn auch frei gehabt hätte, was das eigentlich sollte. Jetzt sagen sie, sie sind stolz auf mich. Aber dem war es damals eher peinlich. Auch in der Schule, dann, wenn sie sagt, oh, deine Mutter nur wieder, nicht?
Wer zu Veronika Kähler gelangen möchte, muss einen weiten Weg durch Stades grünes Band zurücklegen. Auch ihr Häuschen liegt eingerahmt von Blumen und Hecken. Ein idyllischer Ort. Die Kämpfe der 1970er und 80er Jahre sind lange vorbei. Wichtig ist ihr aber auch heute noch, dass sie und ihre Mitstreiter immer friedlich demonstrierten.
Wir hatten Vorbilder. Ohne Gewalt war das oberste Gebot. Vorbilder Gandhi, Martin Luther King, I have a dream. Und Mandela, Free Mandela, damit sind wir auch rumgelaufen.
Frieden schaffen ohne Waffen. Eine Losung, die sich bis heute auf Ostermärschen hält und die Veronika Kähler wichtig ist und mit der sie einst bis nach England kam.
Eine von meinen weitesten Demos war auch sehr schön in der Nähe von London, Greenham Common. Da hatten die Frauen so ein Atomraketenlager da belagert. Ja, da musste ich auch unbedingt hin.
Artikel 8 des Grundgesetzes regelt das Versammlungsrecht. Ein treuer Begleiter der langjährigen Anti-AKW-Aktivistin.
Also ganz merkwürdig ist das praktisch die Theorie hinter unseren Aktionen von damals. Ich bin so in die Vergangenheit gewandert, 81 und 84, 85. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, da gibt's einen Artikel im Grundgesetz.
Einen Glückwunsch an das Grundgesetz hat Veronika Kehler auch.
Was macht man zum 75. Geburtstag? Natürlich umarmt man jemanden, sagt Danke, lebt noch lange. Also ich wünsche im Grundgesetz, dass es ewig lebt.
Und auch mit 87 hat sie noch Pläne, um das Grundgesetz zu verteidigen.
Da laufen ja jetzt diese Frauen rum, diese munteren 60-Jährigen, Omas gegen rechts. Die 60-Jährigen, das könnten meine Töchter sein. Und ich hatte gerade die kühne Idee, ich gründe auch eine Inni. Uromas für unsere freiheitlichen Rechte und unser Grundgesetz.
Ja, Frau Kangieser, ich nehme an, bei Ihnen als Gewerkschafterin, da gab es keinen 1. Mai ohne Demo, aber Hasnain Kasim, wie war das bei Ihnen? Welche Demos haben Sie besucht?
Ich habe in meinem Leben noch nie irgendeine Demo besucht, weil ich das nicht als meine Form sehe. Ich meine, ich bin sehr für Protest. Ich bin natürlich ein Fan von Demos, unterstütze sie in Gedanken und ideell, aber ich selber nehme nicht teil, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich schreibe kritisch, ich schreibe Kommentare, Essays, Texte. Und da ist natürlich das Grundgesetz eine Basis. Und ich finde das, was Frau Kehler gemacht hat, toll. Ich finde sehr wichtig, dass sie das beharrlich und lange Jahre, Jahrzehnte im Grunde genommen gemacht hat. Und ich finde sehr wichtig, dass sie sagt, dass es ohne Gewalt laufen muss. Denn da kommt dann immer die Frage, man darf ja gegen jeden und alles protestieren in einer Demokratie. Aber die Frage ist ja, ab wann ist dann ziviler Ungehorsam gerechtfertigt? Das ist eine juristische Frage, die ich gar nicht beantworten kann als Nichtjurist. Aber dann gibt es ja Leute, die sagen, ab jetzt bin ich berechtigt zu Gewalt. Und das finde ich äußerst problematisch.
Wir haben ja einen Juristen hier vor Ort.
Ja, ich stimme dem zu. Ich halte mich eigentlich auch von solchen Veranstaltungen fern, weil ich die Angst habe, vereinnahmt zu werden, dass irgendwelche Bedeutungen untergeschoben werden, die mich selber oder die ich selber nicht unterstütze. Vielleicht sollte man noch mal daran erinnern, dass Artikel 8, also unsere Versammlungsfreiheit, eben auch nur das Recht schützt, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und in dem Moment, wo eine Veranstaltung dann einen anderen Verlauf nimmt, entfernt es sich aus dem Schutzbereich des Grundgesetzes und kann dann aufgelöst werden. Ansonsten, glaube ich, ist Artikel 8 ein schönes Beispiel, die Versammlungsfreiheit, um zu zeigen, wie die Grundrechte funktionieren bei uns. Denn das ist das Recht, ohne Anmeldung oder Erlaubnis sich zu versammeln. Das Recht ist da, es ist dem Grundgesetz vorgegeben. Da kann der Staat oder derjenige, der die Macht hat, nichts dran ändern. Wenn dessen in den Frühphasen der Verfassungen im 19. Jahrhundert der Fürst Grundrechte gewährt hat und jemand, der Grundrechte gewährt, der kann sie auch wieder wegnehmen. Und die Konzeption im Grundgesetz, auch in Anschluss an die Französische Revolution, ist ja, dass die Rechte da sind und der Staat die dann halt achten muss und nicht wegnehmen kann. Die Realität kann anders aussehen. Die DDR hatte auch eine Versammlungsfreiheit in der Verfassung. Die wurde dann aber so interpretiert, dass man die Freiheit hat, sich an Parteikundgebungen zu beteiligen, aber nicht gegen den Staat. Und die Montagsdemonstrationen in der DDR haben gezeigt, dass die Bürger das anders verstanden haben und den Mut gehabt haben, auf die Straße zu gehen. Und das zeigt, welche Kraft dahinter stehen kann, wenn die Bevölkerung von den demokratischen Rechten Gebrauch macht.
Dann frage ich gleich aber nochmal nach, was muss denn der Rechtsstaat alles aushalten? Wir erleben ja gerade Proteste an den Unis, jetzt beim ESC gegen die Teilnahme Israels, zuletzt auch salafistische Demos in Hamburg, die ein Kalifat gefordert haben. Was muss der Rechtsstaat da ertragen?
Also wir sind ja wehrhaft letztlich. Wir gewähren aber andererseits Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Und dann müssen wir zunächst mal erdulden, das gehört dazu, dass jemand eine andere Meinung hat. Und die Äußerung von Meinungen schadet zunächst einmal noch nicht. Die Schwelle ist dann beim Übergang zu Taten. Aber der Staat kann wehrhaft sein und er kann etwa Vorstellungen, die sich nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbaren lassen, strafrechtlich unter Strafe stellen. Und auch das Grundgesetz selber ist ja wehrhaft in diesem Sinne. Wir haben die Möglichkeit von Vereinsverboten, wir haben die Möglichkeit von Parteiverboten und wir haben die Möglichkeit des Grundrechtsverlustes, wenn jemand seine Grundrechte missbraucht, um gegen die freiheitliche Ordnung zu kämpfen.
Jetzt gibt es ja dieses Schlagwort, keine Toleranz den Intoleranten. Ist das auch das, was Sie befürworten als Politikberaterin, Frau Ide?
Ja, das berühmte Toleranzparadoxon ist es, glaube ich, ne? Es ist schwierig. Also ich glaube, dass wir uns als liberale Demokratie keinen Gefallen tun, wenn wir Meinungen anfangen zu unterdrücken, die uns nicht gefallen, selbst wenn sie intolerant sind. Ich glaube aber, dass wir eben genau hingucken müssen, wo solche Äußerungen oder Betätigungen allgemein eben den strafrechtlich relevanten Rahmen nicht mehr einhalten bzw. in ihn hineingehen. Und dann ist der Staat, wie gerade schon gesagt wurde, auch in der Pflicht, wehrhaft zu sein. Also ich glaube, wir müssen aushalten, aber wir müssen auch nicht wegschauen, wenn Grenzen überschritten werden. Und aus meiner Sicht ist das in der Vergangenheit durchaus passiert. Corona-Proteste ist da vielleicht ein Beispiel. Da sind Dinge passiert, die man vielleicht nicht unbedingt hätte tolerieren müssen.
Ja, ich frage auch nochmal Hasan Kasim in Wien. Sie haben sich dazu ja auch öffentlich eingelassen, gerade diese salafistischen Demos in Hamburg.
Ja, ich habe das beobachtet aus der Ferne und muss sagen, ich bin entsetzt, dass es so etwas gibt in Deutschland auf deutschen Straßen. Ja, ich stimme den meinen Vorrednerinnen und Vorrednern zu, dass man vieles aushalten muss, auch was nicht unserer Meinung ist. Und ja, es ist das Strafrecht, womit man dann vorgehen kann und muss. Aber ich glaube, das Problem, auch was uns das Grundgesetz vorgibt, ist eben kein rein juristisches, sondern das ist eines, das uns alle als Gesellschaft fordert. Und wenn Leute sich hinstellen und sagen, für mich zählt die Scharia, also sozusagen das islamische Werte- und Rechtssystem, mehr als jedes weltliche Gesetz und das steht da drüber, dann ist das nicht hinzunehmen. Und zwar von mir aus juristisch nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber auch wir als Gesellschaft müssen dem laut und deutlich widersprechen. Mit Gegendemos, mit Gegenrede, mit Texten, mit allem, was uns als Demokraten zur Verfügung steht. Was ich also sagen will, ist, eine Verfassung ist letztlich, und auch unser Grundgesetz ist letztlich, das sind Buchstaben auf dem Papier. Wir müssen es mit Leben füllen. Und wenn wir das nicht tun, ist es nicht sehr viel wert. Demonstrations-, Versammlungs-, Presse-, Meinungs- und Organisationsfreiheit, das steht auch in der Verfassung, zum Beispiel im Artikel 67 der nordkoreanischen Verfassung. Aber das ist trotzdem nicht zu vergleichen, sondern wir müssen das auf unsere Art und Weise mit Leben füllen und nur dann ist es wirklich was wert. Ich glaube, es ist uns in den zurückliegenden 75 Jahren insgesamt sehr gut gelungen. Und wir müssen daran arbeiten, dass es weiter so geht.
Ja, Nordkorea ist vielleicht sogar ein gutes Stichwort. Die politische Weltlage hat sich nämlich ja dramatisch verändert, eigentlich schon seit 2014 und der Annexion der Krim, aber nachhaltig und deutlich seit dem Überfall und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Jetzt sind wir an dem Punkt, die Zeitenwende kommt ein wenig ins Stocken, das Material geht aus. Aber jetzt gibt es auch eine neue Debatte um die Wehrpflicht oder einen Ersatzdienst. Die ist wieder im vollen Gange und ich bleibe gleich bei Ihnen. Herr Kasim, Sie waren ja als einziger von uns, zumindest als Zeitsoldat, ich glaube, Herr Mann hat selber Wehrdienst geleistet, aber Sie waren als Zeitsoldat im Dienst für Deutschland. Wie erleben Sie diese Debatte?
Sie wird jetzt natürlich genutzt in Wahlkampfzeiten. Das ist immer ein Stück weit schwierig. Auf der anderen Seite sind Wahlkampfzeiten natürlich auch die Zeiten, wo heikle Themen zur Debatte stehen sollen, wo man einfach auch sein Angebot auf dem Tisch darstellen muss, damit die Wählerinnen und Wähler entscheiden können, was wollen wir eigentlich. Ich halte diese Debatte aber grundsätzlich für richtig, unabhängig von Wahlkampf, weil wir als wehrhafte Demokratie natürlich auch militärisch wehrhaft sein müssen. Und wenn ich, das kann ich gar nicht mehr aus eigener Erfahrung sagen, weil es schon so lange her ist, dass ich bei der Bundeswehr war, aber wenn ich meine alten Kameraden höre und Kameradinnen und auch Politikerinnen und Politiker, die in diesem Bereich Experten sind, dann ist die Bundeswehr und damit Deutschland nicht verteidigungsfähig. Ist nicht verteidigungsfähig. Und da müssen ganz viele Komponenten überdacht werden. Wie kann man das so schaffen? Vor allen Dingen, sollte ein Herr Trump wieder US-Präsident werden und sich noch weiter zurückziehen aus der NATO, steht da eben kein Schutzschirm mehr in Form der USA da, sondern wir müssen uns als Europäer und auch als Deutsche selbst verteidigen. Wir müssen selbst fähig sein, uns zu schützen vor Aggression und Aggressoren. Und dazu zählt eben auch die Wehrpflicht. Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. Die Frage ist, wie gestalten wir das aus? Es muss gerecht sein. Stichwort Gleichberechtigung, wie sieht das aus mit den Frauen, also inwieweit bezieht man die mit ein? Das ist ein heikles Thema, weil man dann wieder kommt mit eher konservativen Weltbildern und sagt, das ist aber die, die das Kind zur Welt bringt und die muss dann eine Auszeit haben, das muss ja gegengerechnet werden. Das gilt dann als sehr konservativ und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sagen, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Wie auch immer, aber ich glaube, wir müssen drüber reden und ich halte das für, wenn das jetzt weiter sich entwickelt, die Weltlage, wie es in den vergangenen Jahren getan hat. Im Grunde genommen seit 9/11, seit dem Jahr 2001, werden wir um dieses Thema nicht drum herum kommen.
Frau Kanngießer, Sie selber mussten keinen Wehrdienst leisten. Hätten Sie gerne welchen geleistet?
Als ich so alt war, dass ich hätte Wehrdienst leisten sollen, ich glaube nicht. Aber damals war die Debatte auch noch nicht so stark dominiert von den Kriegsdienstverweigerern. Das war 1964, da war ich 20. Und die Debatte kam erst viel später mit dem Kriegsdienstverweigerern. Und ich war lange Jahre ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht. Und wir haben immer die Prozesse auch gehabt. Die wurden immer auf jeden Senat verteilt. Und ich hätte anschließend immer sehr gut die Kriegsdienstverweigerer beraten können mit den Argumenten. Und ja, mein Bruder selbst hat nicht verweigert. Der hat gesagt, ich mach's einfach. Und ein Freund von meiner Schwester hat verweigert. Und also das ging eigentlich quer durch. Jeder hat seine Meinung dazu gehabt.
Ja, und Professor Thomas Mann hat auch gedient. Und jetzt haben wir eine Aussetzung der Wehrpflicht. Kommt sie zurück? Auch das Grundgesetz regelt das ja.
Also ich glaube, zur mangelnden Verteidigungsbereitschaft ist alles gesagt worden. Das ist so. Aber in dem Kontext, in dem wir heute hier zusammenkommen, kann man ja dann mal die Frage aufwerfen, und die ist ja auch schon aufgeworfen worden, ob das Grundgesetz, was wir jetzt alle so hochjubeln, von uns nicht auch was verlangen kann. Also da gibt es ja diesen berühmten Spruch aus Amerika, verlange nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was kannst du fürs Land tun. Und wenn man es weiter aufzieht, dann sind wir wieder beim Thema soziales Ja. Also kein freiwilliges, sondern ein verpflichtendes Ja, wo jeder sich irgendwie für die Gesellschaft einbringt. Denn wir beklagen ja andernorts auch immer, dass so eine Nehmermentalität jetzt bei den jüngeren Leuten da ist. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Wir diskutieren das in der Familie auch. Und meine Söhne sind da ganz anderer Ansicht, dass man ein Ja opfern soll für seinen Staat. Aber ich sehe das anders. Und das kann militärisch sein oder in anderen Bereichen.
Wir haben jetzt einen kleinen thematischen Schnitt und schauen auf das Thema Toleranz, Diskriminierung. Auch da ist das Grundgesetz eindeutig und gegen jede Form solcher Diskriminierung und Intoleranz setzt sich auch eine junge Frau aus Oldenburg ein. Sie ist Grundschullehrerin und bezeichnet sich selber als queer und wir haben sie getroffen.
Eigentlich sei es doch ganz einfach, sagt Franziska Fahl, denn schließlich habe jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und auch ein Recht auf die körperliche Unversehrtheit. So steht es im Grundgesetz. Aber die Realität sehe leider anders aus.
Leider spielen die Themen Queerfeindlichkeit und Opferschutz eine immer größere Rolle, wie man beispielsweise im letzten Jahr auf den CSDs, aber auch im Alltag und wieder zunehmend an Schulen beobachten kann.
Und da ich mich selbst als queer definiere, ist das natürlich etwas, was mich auch betrifft.
Queer, also eigentlich alle Formen der Orientierung, die nicht der Norm der heterosexuellen Vorlieben entsprechen, umfasst viele Farben und bringt viele Fragen mit sich. Etwas, was Franziska Fahl selber als Schülerin vermisst hat.
Ich habe angefangen 2013 für das Schulaufklärungsprojekt Schlau zu arbeiten, weil ich mir das selbst damals gerne in der Schule gewünscht hätte und bin so über die Arbeit im Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt weitergekommen, engagiere mich inzwischen auch bundesweit eben für die Antidiskriminierungsarbeit.
Beleidigt, bedroht oder auch körperlich angegangen. Laut einer Studie des Landeskriminalamts Niedersachsen aus dem vergangenen Jahr geben 3/4 aller befragten queeren Menschen an, diskriminiert zu werden. Fast 100 Straftaten sind aktenkundig geworden. Eine Anlaufstelle für Opfer sei dringend nötig, fordert das queere Netzwerk Niedersachsen, in dem sich auch die 35-jährige Oldenburgerin Franziska Fahl engagiert.
Daher ist die Verstetigung der sich gerade im Aufbau befindenden Fach- und Meldestelle Queerfeindlichkeit durch das queere Netzwerk Niedersachsen durch finanzielle Mittel dringend notwendig.
Seit 2016 ist Franziska Fahl im Schuldienst tätig, ein auch vom Grundgesetz besonders geschützter Raum. Aber auch einer, in dem im Rahmen des Lehrplans auch behutsam über sexuelle Orientierung gesprochen wird.
Ja, gerade in der Grundschule geht das super mit dem Thema Familie. Alle Familien sind unterschiedlich. Es sind nicht nur Regenbogenfamilien, sondern Familien, in denen nur ein Elternteil ist, Familien, wo Kinder bei den Großeltern beispielsweise aufwachsen. Und da lässt sich das immer super gut einbinden. Gleiche Rechte für alle sowieso. Das Thema Klassenrat ist in der Grundschule auch immer ein Thema, wo wir darüber sprechen, wie gehen wir miteinander um, wie können wir wertschätzend miteinander umgehen.
Doch das zieht auch Kritik nach sich.
Das kommt bei mir zum Glück so im Schulalltag gar nicht vor. Ich merke es aber, wenn wir mit dem Aufklärungsprojekt unterwegs sind, dass natürlich Wörter fallen wie Indoktrinierung. Wir kriegen aber von den SchülerInnen tatsächlich zurückgemeldet, dass es wichtig ist, was wir machen, dass es gut ist, was wir machen. Es gibt häufig Anfragen von Lehrkräften, die sagen, die Schule muss einfach bunter werden, muss vielfältiger werden. Wir wollen für alle einen sicheren Ort haben.
Das Grundgesetz bietet im Großen und Ganzen einen guten Rahmen, findet die Lehrerin. Aber gerade zum 75. Geburtstag wünscht sich Franziska Fahl an der ein oder anderen Stelle auch ein Update.
grundlegend glaube ich schon, dass es viele Dinge gibt im Grundgesetz, die die Menschen schützen. Ohne wäre es schwierig in der Gesellschaft, aber ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, nochmal drüber zu gucken, wo können Dinge angepasst werden. Die Gesellschaft verändert sich, die Menschen, die in diesem Land leben, sind vielfältig und ich glaube schon, dass es da viele Ansätze gibt, wo nochmal drüber geschaut werden kann, wo nichts in Stein gemeißelt werden sollte und Dinge einfach nochmal verändert werden sollten.
Ja, und wenn man rumfragt, dann kennen fast alle Menschen das Grundgesetz und fast alle zumindest Artikel 1, die Würde des Menschen wird da benannt. Aber dann wird es schon so ein bisschen dünner. Müssen wir vielleicht schon in der Schule das Grundgesetz besser erklären, anpacken und frühzeitig die Kinder darauf hinweisen? Verfassungspatriotismus nannte das mal Bundespräsident Heinemann. Frau Ide, was denken Sie?
Ja, ganz unbedingt. Also ich glaube, wir kommen gerade aus einer Zeit, ich meine die Pandemie, in der wir gesehen haben, dass extrem viele Menschen nicht wissen, wie das Grundgesetz in den Grundzügen systematisch funktioniert. Also dass Grundrechte also miteinander kollidieren können zum Beispiel. Dass die einen wollen sich frei entfalten, die anderen wollen Gesundheitsschutz und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da oft einfach eine Missinterpretation des Textes gibt. Also viele glauben, ich bin Grundrechtsträger und deswegen ich habe Rechte. Vergessen dabei aber, und da sind wir dann vielleicht auch bei dem thematisch bei dem Beitrag wieder, dass es eben, dass alle Menschen, die in diesem Land leben und hier Bürger sind und Bürgerinnen, Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger sind. Und ganz kurz den Gedanken zu Ende bringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das wirklich verstanden wird. Und das klappt, glaube ich, nur dann, wenn wir schon früh bei der Bildung ansetzen und da wirklich systematisch in Grundzügen erklären, was dieser Text für uns bedeutet.
Frau Kangießer, das ist vielleicht ein Stichwort für Sie. Sie machen Demokratiekurse für junge Menschen, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen. Wie erleben die das? Ist das ein großer Unterschied, ein Kulturschock vielleicht?
Ja, das kann man so sagen. Also meine Motivation dafür war, die hierher Geflüchteten zu motivieren, zur Wahl zu gehen, weil da doch eine gewisse Hemmschwelle vorhanden ist. Und wir machen in dem Seminar, klären wir auf, wie eine Wahl abläuft und wer gewählt wird und was die Gewählten dann hinterher machen und welchen Einfluss sie haben auf das Leben der Wählerinnen und Wähler.
Ich frage mal kurz dazwischen Herrn Mann noch einmal zu seiner Einschätzung. Frühzeitig Kinder, Jugendliche mit den Grundwerten konfrontieren oder ist das zu abstrakt?
Grundsätzlich ja, aber es darf nicht langweilig werden für die Kinder. Also ich kann ein Beispiel vielleicht benennen. Wir haben überlegt, ob wir in unserem Dekanatssitzungszimmer in der Fakultät mal neue Bilder brauchen. Und ich bin zu einer Schule gegangen, zu einem Gymnasium in Göttingen. Und wir haben gesagt, die Schüler aus der Oberstufe, aus dem Kunstkurs, können sich ja mal die Grundrechte nehmen und die bebildern. Und da sind tolle Sachen mal rausgekommen, wo dann etwa zur Bebildung der Berufsfreiheit eine Hand an den Griff, wo das Zeichen der Bundesanstalt für Arbeit drauf war, oder Erziehungsrecht der Eltern, wo man ein Kind sah und eine Hand, die zum Schlag ausholt. Und auf die Weise können sie sich damit beschäftigen. Also irgendwie kreativ, aber nicht theoretisch. Das, glaube ich, bringt nichts.
Wenn wir uns die Grundrechte, die 19 anschauen, Freiheit, Frieden, Demokratie und diesen Dreiklang, den haben wir ja auch schon häufiger jetzt gehört. Gerade das Thema Freiheit hat eine ganz besondere Bedeutung an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Freiheit, das ist der Begriff, der das Leben von Petra und Jörg Wilhelm am meisten geprägt hat. Die Mitfünfzigerin steht an Bord der Fähre Amt Neuhaus. In ihre langen blonden Haare sind bunte Strähnen eingeflochten. Seit 1991 bringt Petra Wilhelm Menschen über die Elbe. Denn seitdem gibt es hier keine Grenze mehr.
Sie müssen sich das vorstellen, da wo der Turm ist, da standen die Autos jeden Tag. Es war eine Euphorie der Menschen, die wollten den Osten sehen und die von der anderen Seite wollten den Westen sehen und hier war das Nadelöhr, hier war auch noch nicht so die Erfahrung, wie viele Autos hier und da waren ja auch viele Trabis und Mopeds und Motorräder und sowas alles. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich auch hierher gelangt und dann bin ich hier entdeckt worden.
Die DDR hat sie selber intensiv miterlebt, aufgewachsen direkt auf der anderen Elbseite im Sperrgebiet.
Ich habe im Sperrgebiet auch gearbeitet, hier in der Nähe. Und direkt am Turm durften wir nicht hinfahren. Aber so die Eigenschaften kenne ich alles. Und ich finde es ein sehr schönes Gefühl, der Zusammenhalt zwischen Ost und West zu sein und auch die Verbindung. Also es ist eine schöne große Brücke.
Ihr Mann Jörg steuert heute die Fähre. Auch er aufgewachsen im damaligen DDR-Grenzbezirk.
Ich bin ja im Osten groß geworden, auch direkt an der Elbe groß geworden. Und ich habe das auch mit den Zaun ja auch alles miterlebt. Bis ich dann meine Frau kennengelernt habe mit 25 Jahren, dann habe ich ja 25 Jahre direkt dann am Zaun gewohnt. Und deswegen, mir macht das nichts mehr aus. Also ich denke da auch nicht mehr dran. Die Zeiten haben sich ja nun mal geändert.
Ob Geflüchtete aus der benachbarten Unterkunft in Sumte, Handelsvertreter, Handwerker, Touristen auf Fahrrädern oder Berufspendler. Alle sind hier mit an Bord. Das Wetter ist hier an der Elbe immer Gesprächsthema. Trotzdem kommen vielen Fahrgästen an diesem historischen Ort, der früher Ost und West trennte, auch viele Gedanken, die über das bloße über den Fluss kommen, hinausgehen.
Wir haben es uns vorhin in dem Museum durchgelesen, ist unglaublich, und Filme geguckt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, hier gelebt zu haben.
Der Ort verbindet einmal meine ehemalige Heimat mit der Heimat meiner Frau. Weil sie ist Ossi und ich bin Wessi.
Für Peter Wilhelm jedenfalls ist die Fahrt auf der Elbe zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis, das sie nicht missen möchte und das sie täglich an das Leitmotiv ihres Lebens erinnert.
Wenn man bedenkt, dass man irgendwo eingesperrt ist und Zäune um sich rum hat und man darf nicht dahin und dahin und so, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Gerade Artikel 11, die Freizügigkeit, hat sie immer begleitet.
Dass wir jetzt reisen können, wohin wir wollen, was früher halt nicht so war, ist eigentlich ganz gut.
Also das Wort Freiheit bedeutet mir sehr viel, weil Freiheit, das ist nicht nur ein tolles Wort, es ist auch ein tolles Gefühl.
Nach 4 Minuten legt die Fähre am anderen Ufer an. 2 Minuten später legt die Fähre wieder ab. Nur auf die andere Elbseite. Nur 320 Meter zwischen 2 niedersächsischen Gemeinden, zwischen denen früher eine ganze Welt lag.
Ja, Herr Professor Thomas Mann von der Uni Göttingen, haben wir da verfassungsrechtlich vielleicht auch eine Chance vertan bei der Wiedervereinigung? Ist unser Blick zu westdeutsch auf das Grundgesetz?
Den Eindruck könnte man haben, wenn man sieht, dass die Umfragewerte in Ostdeutschland für radikale Parteien höher sind als in Westdeutschland. Im Rückblick kann man natürlich sagen, wir haben die Chance versäumt, eine neue Verfassung zu machen. Aber dann würden wir heute nicht 75 Jahre Grundgesetz hier begehen. Beides ist diskutiert worden. Sie wissen alle, das Grundgesetz war nur als vorläufige
Provisorium.
Ja, Provisorium scheue ich mich immer nicht zu sagen, weil es war, ist ja schon elaboriert. Ja, also es ist ja nicht nur mal so dahingefuscht. Aber es sollte eben nur für eine Übergangszeit sein und sah die Möglichkeit vor in 146, dass man nach der Wiedervereinigung eine neue Verfassung macht. Man hat sich nach langer Diskussion dagegen entschieden und die Länder sind beigetreten, was genauso möglich war. Und man hat die Impulse, die dann gekommen sind, aufgegriffen in einer gemeinsamen Verfassungskommission, die 2 Jahre dann getagt hat und 1993 dann so Vorschläge gemacht hat, wie etwa den Artikel 20a, den wir jetzt beim Klimaschutz bemüht haben. Also es ist einiges aus Ostideen eingeflossen, aber das geht natürlich unter. Wir haben keine Ostartikel und keine Westartikel. Aber ich darf daran erinnern, dass die Bürger der DDR unsere Ordnung wollten. Also dieses Grundgesetz gerade wollten. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist eine reine Westordnung. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen.
Ja, und eines der Grundrechte, das nicht einmal alle kennen und noch weniger in Anspruch nehmen, das ist Artikel 17, das Petitionsrecht. Wir haben eine junge Frau getroffen, die genau das getan hat, mit Erfolg für sich und viele andere.
Es ist ruhig in Alfhausen im Landkreis Osnabrück. Vögel zwitschern draußen, in der Werkstatt steht Tischlermeisterin Johanna Röh. Eine Kreissäge läuft. Die 34-Jährige ist seit 2 Jahren Mutter. Das bringt für alle jungen Familien viele Herausforderungen. Aber sie als Selbstständige fühlte sich zusätzlichen Hürden ausgesetzt.
Ich war schon selbstständig, als ich mein Kind bekommen habe. Und ich habe gemerkt, dass es in der Schwangerschaft einfach super, super schwierig war, weil man nicht richtig abgesichert ist. Das heißt, ich muss selber gucken, kann ich es mir leisten zu pausieren oder nicht. Und bei mir war es eben nochmal speziell, weil ich wirklich ganz lange ausgefallen bin und dann gemerkt habe, es greift einfach keine Absicherung, auch wenn ich Krankengeld abgesichert hatte. Es war einfach ganz schwierig, weil die Fixkosten sich aufgetürmt haben und ich Aufträge eben nicht weiter bearbeiten konnte. Und das war finanziell super schwierig.
Sie recherchiert und wird im Grundgesetz fündig. Artikel 17, das Petitionsrecht.
Wir haben die Petition eingereicht und haben erstmal natürlich gehofft, einfach das Quorum zu erfüllen, also die 50.000 Unterschriften zu bekommen. Kurz vor Ablauf der Petitionszeit hatten wir die noch nicht und wir dachten, okay, ne, das war jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, aber tatsächlich haben wir das dann noch geschafft, ganz, ganz viele Menschen zu mobilisieren und mit zu unterzeichnen.
Eine Petition, die auch tausende andere Handwerkerinnen und Handwerker betrifft. Das Statistische Bundesamt geht von rund 570.000 selbstständigen Handwerksbetrieben aus, von denen viele Unternehmer auch Elternpflichten haben. So wie auch Johanna Röhl. 2018 hatte sie sich mit der Tischlerei selbstständig gemacht. Ein Traum, aber auch ein Wagnis, ähnlich wie die Verantwortung für ein Kind. Johanna Röhl legt ihr Werkstück beiseite.
Die Vielfältigkeit der Aufgaben, die wir machen, also das ist ja vom Entwurf über die Tätigkeiten in der Werkstatt, die Kommunikation mit den Kundinnen, das ist ja alles super vielseitig.
Mit so viel Zustimmung hatte Johanna Röhl nicht gerechnet, mehr als 100.000 Mitzeichnende. Genug, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestags mit dem Fall beschäftigen muss. In Berlin stößt ihr Anliegen auf offene Ohren.
Wir hatten da natürlich die Anhörung, die dem folgt, und ein wirklich extrem tolles Ergebnis sozusagen vom Petitionsausschuss, dass wirklich alle Parteien dafür gestimmt haben, das mit dem höchsten Votum weiterzugeben.
Eine Art angewandte Demokratie als Meisterstück, von dem womöglich künftig noch mehr Menschen profitieren. Denn nun ist ihr Thema, also wie können Selbstständige in der Elternzeit besser unterstützt werden, im Gesetzgebungsverfahren angekommen.
Wir sind auch da noch immer im Austausch mit der Politik und es bewegt sich schon sehr viel, vor allen Dingen, weil das Thema erst vor 2 Jahren mit unserer Petition aufgekommen ist.
Die Erfahrungen haben ihr das Grundgesetz noch einmal näher gebracht. Da ist sich Johanna Röhl sicher.
Das ist ein absolut selbstwirksamer Moment. Also wir dachten nicht, dass wir so erfolgreich sind vorher. Und wären wir nicht so erfolgreich gewesen und wären wir nicht so gut gehört gewesen, hätten wir vielleicht auch irgendwann aufgegeben oder da nicht weitergemacht. Es war für mich schon klar, dass es durchaus politisch ist, die Situation, in der ich bin. Aber es war nicht so, dass mir da schon klar war oder auch davor schon klar war, welche Dimension das hat. Dass es nämlich wirklich um Chancengerechtigkeit in der Selbstständigkeit geht und um Existenzen.
Ja, kann man also Demokratie so erlebbar machen jenseits von Wahlen? Herr Kasim, wie geht Ihnen das?
Das kann man, das sieht man an diesem Fall ja auch. Ich bin ja hochgradig erfreut, dass die Handwerkerin das so sieht. Denn man könnte ja genauso sagen, es ist ein unglaublich langsamer, mühsamer Prozess. Sie sagte gerade, es ist ja erst mal, gerade mal 2 Jahre her. Ja, natürlich, aber Politik ist eben, und so sieht es das Grundgesetz auch vor, ein mühsamer, langwieriger Prozess und keiner, wo man sagt, ich will etwas und dann setze ich das durch und morgen muss das schon so sein. Insofern, ich glaube, es ist schon schwer, es erlebbar zu machen, weil ich befürchte, ich habe viel mit Schülerinnen und Schülern zu tun als Autor und wenn ich denen jetzt diesen Fall erzählen würde, würden die sagen, große Güte, das ist ewig lang, das ist doch nicht irgendwie erfolgreich, sondern das ist irgendwie, vielleicht erlebt sie es gar nicht mehr, sondern ihre Kinder, aber so ist nun mal Demokratie, mühsam.
Ich frage nochmal in die Runde, hat jemand von Ihnen schon mal eine Petition eingereicht?
Nein.
Kopfschütteln. Trotzdem, Geburtstagsglückwünsche haben wir natürlich auch mitgebracht auf unserer Reise durch Niedersachsen für den Jubilar das Grundgesetz und die hören wir uns jetzt noch einmal an.
Was würden Sie dem Jubilar zum 75. beim Händeschütteln sagen?
Bitte weiter so.
Wenn ich dann denke, dass das 1949 entstanden ist, ne, würde ich mein Lob aussprechen dafür. Für die Leute, die das gemacht haben.
Wegen Happy Birthday, aber was ich denen sagen würde, bis dato relativ gut geblieben.
Auf jeden Fall dran festhalten und nicht aufgeben und nachlassen.
Ja, auf weitere 75.
Danke. Vielen Dank,
dass es so weitermachen soll.
Alles Gute.
Ich würde sagen, dass sich alle ein bisschen mehr zusammenreißen und auch danach richten. Dann wäre alles einfacher für uns.
Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht, weiter so.
Herzlichen Glückwunsch, sei stolz auf dich und bleib gesund.
Zumindest hat es das Grundgesetz bis jetzt durchgehalten und ich würde ihm wünschen, dass es auch noch weitere viele 100 Jahre durchhält.
Glückwunsch, mein Alter, mach weiter so, nochmal 75 Jahre und gern noch länger.
Ja, alles Gute, alles Haus, weiß ich nicht. Zum 75, boah.
Weiter so, einfach weiter so.
Ja, auf jeden Fall
unterkriegen.
Stärke und sich nicht von extremistischen Tendenzen, links, rechts, religiös, wo auch immer, sich unterkriegen lassen.
Ja, und zum Abschluss der Sendung möchte ich natürlich auch unseren Gästen diese Frage nochmal stellen. Was wünschen Sie denn unserem Grundgesetz zum 75., Frau Kannengießer?
Ja, also ein langes Leben und vor allen Dingen an die Bürgerinnen und Bürger, macht von den Grundrechten Gebrauch und vor allen Dingen geht zur Wahl.
Herr Professor Mann.
Ich wünsche dem Grundgesetz, dass bei den künftigen Jubiläen die Zahl der Geburtstagsgratulanten zunimmt und nicht abnimmt.
Frau Ide.
Also ich glaube, jetzt wird es fast redundant. Ich wünsche ihm viel Kraft und Stabilität auf die nächsten mindestens 75 Jahre. Und ich wünsche mir, dass die Bevölkerung in diesem Land begreift, was für einen guten Schutzpatron wir da eigentlich haben.
Herr Kasim, Ihre Schlussworte, Ihre Gratulation.
Ich wünsche mir, dass wir viel mehr als bisher uns bewusst sind, was für ein großes Geschenk wir da eigentlich haben.
75 Jahre Grundgesetz, vielen Dank für Ihre Einordnung. 75 Jahre Grundgesetz passen natürlich nicht in eine gute Stunde-Sendung. Einige Themen konnten wir leider nur streifen. Wir hoffen trotzdem, dass es Ihnen gefallen hat und Sie vielleicht ab und zu mal das schmale Heft zur Hand nehmen und durchblättern und sich auch freuen an diesen 23.000 Worten, die unsere Demokratie bedeuten. Vielen Dank meinen vier Gästen. Das war eine sehr spannende Diskussion mit Ihnen hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und die heutige Ausgabe von Unser Thema können Sie auch nachhören in der ARD Audiothek. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jon Mendraler. Die Redaktion hatte Thorsten Pawlak. Dies ist eine Produktion des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen 2024.
Unser Thema. Zum Nachhören in der NDR Mediathek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.